HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Für viele Menschen in Afrika ist die Diaspora die effektivste Helferin. Sogenannte Rücküberweisungen zum Beispiel machen einen beträchtlichen Teil des Bruttoinlandsproduktes aus. Sie gelten sogar als effektiver als die Entwicklungshilfe. Doch durch die Corona-Krise bleiben viele Überweisungen nun aus. In Spanien zum Beispiel ist die Corona-Krise so heftig verlaufen wie in kaum einem anderen Land und fast nirgendwo sonst war die Ausgangssperre so streng. Darunter leiden besonders die vielen Migranten, die sich oft mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Viele schicken ihr Geld dann in die Heimat zu ihren Familien. Das aber ist jetzt schwieriger denn je. Für die vielen Familien vor Ort ein großes Problem. Zum Beispiel im Senegal, berichtet unser Korrespondent Marc Dugge.
Chicos de la Farola heißen sie in Spanien, die Jungs von der Straßenlaterne. Die jungen Afrikaner, die an den Supermärkten die Tür aufhalten oder Taschentücher verkaufen. Sie haben harte Wochen hinter sich, genauso wie die fliegenden Händler, die gefälschte T-Shirts oder Handtaschen anbieten. Es ist eine sehr schwierige Situation. Die wirtschaftliche Lage von uns Migranten war schon vor Covid-19 prekär. Jetzt ist sie noch schlimmer geworden. Ein Migrant hat in der Regel kein Geld auf dem Bankkonto. Seinen Lohn hat er schon ausgegeben, bevor er ihn überhaupt bekommen hat. Denn er hat finanzielle Verpflichtungen, hier wie im Senegal. Ndiawa Seck ist Musiker aus dem Senegal. Mit gut 50.000 Menschen stellen seine Landsleute den größten Anteil an afrikanischen Einwanderern in Spanien, von Marokkanern und Algeriern einmal abgesehen. Seck lebt in einem Vorort von Madrid. Anders als viele seiner Landsleute kann er sich eine Wohnung leisten. Bei manchen reicht das Geld kaum dafür, Atemschutzmasken zu kaufen, geschweige denn noch Geld in die Heimat zu schicken. Das sei für viele dieser Tage besonders schlimm, sagt Zek. Wir Senegalesen machen uns auf die Reise, um der Familie zu helfen. Wir tun das nicht für uns selbst. Umso schlimmer ist es, kein Geld mehr zu haben, das du an deine Angehörigen schicken kannst. Jeder leidet darunter. Der Großvater, die Mutter, ebenso wie die Kinder. Das ist eine Last, die auf unseren Schultern liegt. Das ist eine Gemüsesuppe mit Kartoffeln, Karotten und Bohnen, sagt die Frau an der Essensausgabe der Kirchengemeinde San Ramon im Madrider Arbeiterviertel Vallecas. Der Rentner Alberto Velo arbeitet hier als Freiwilliger. Vor der Corona-Epidemie haben wir hier 250 Menschen am Tag empfangen, sagt er. Heute seien es fast 1000.
Vorher haben wir uns vor allem um Menschen gekümmert, die auf der Straße leben. Jetzt kommen Menschen, die bisher mehr oder weniger gut für sich sorgen konnten. Sie arbeiteten als Selbstständige, als Maler oder Elektriker oder sie waren in der Schattenwirtschaft tätig. Jetzt können rund 90% der Selbstständigen nicht mehr arbeiten. Und die, die etwa Wohnungen geputzt oder sich um Senioren gekümmert haben, können nicht mehr zur Arbeit gehen. Ihre Einkünfte liegen bei null.
In der Schlange vor der Essensausgabe stehen Senegalesen, Marokkaner, Spanier und viele Menschen aus Lateinamerika. Angela und Dalia sind vor 2 Jahren aus Peru nach Spanien gekommen. Sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung, daher können sie auch keine staatliche Unterstützung bekommen. Ihnen bleibt nur der Gang zur Armenküche. Sie sind heute zum ersten Mal hier. Wir haben beide früher als Haushaltshilfen gearbeitet und auf die Kinder aufgepasst. Aber die Schule fällt ja weiterhin aus. Jeder ist zu Hause. Deswegen braucht man uns jetzt nicht. Wir versuchen uns gegenseitig zu helfen und hoffen, dass die Krise bald vorüber ist. Die Hungerschlangen werden jedenfalls immer länger, sagt Kiko Lorenzo von der kirchlichen Hilfsorganisation Caritas. Die Zahl der Bedürftigen sei in den Diözesen deutlich gewachsen. In Ballungsräumen wie Madrid oder Barcelona sogar um fast 70%.
Das ist ein Zuwachs, der zu der ohnehin schon hohen Auslastung dazukommt. Unsere Ressourcen stoßen damit an ihre Grenzen, die materiellen wie auch die personellen Ressourcen. Denn das bedeutet eine große Belastung für die Mitarbeiter und für die Freiwilligen, körperlich und emotional.
So bald dürfte sich die Situation allerdings nicht entspannen. Die spanische Zentralbank rechnet damit, dass die spanische Wirtschaft in diesem Jahr zwischen 9 und 12% schrumpfen könnte. Die Zahl der Arbeitslosen dürfte damit im Laufe des Jahres weiter deutlich ansteigen. Der freiwillige Helfer Alberto Velo glaubt daher, dass die Schlange an der Essensausgabe nur der Anfang ist.
Heute kommen die Menschen, um dich um Essen zu bitten. Aber morgen werden sie sagen, dass sie nicht mehr für ihre Miete aufkommen können. Das ist ein Problem. Essen kannst du von verschiedenen Organisationen bekommen, aber wer gibt dir schon 300 Euro, um deine Miete zu bezahlen?
90% der Menschen hier könnten sich mit ihren Einkünften allenfalls ein Zimmer leisten, sagt Velo. Einen Mietvertrag hätten die wenigsten. Das Problem ist auch Nicole Ndongala gut bekannt. Sie arbeitet für die Organisation Caribou, die sich für Afrikaner in Madrid einsetzt. Viele von ihnen lebten in schwierigen Wohnverhältnissen, erzählt Nicole. Das mache ihnen in der Ausgangssperre besonders zu schaffen.
Es ist für viele schon ein Luxus, überhaupt ein Fenster zu haben. Viele konnten während dieser Krise nicht einmal das Tageslicht sehen. Manche haben nur ein Zimmer gemietet. Sie dürfen nicht einmal die Küche oder das Wohnzimmer mit benutzen.
In solchen Fällen spricht Nicole mit den Vermietern, ob sich nicht eine Lösung finden lässt. Oder auch, wenn Bewohner mit ihrer Miete im Rückstand sind. Vor allem hilft ihr Verein aber jenen, die sich momentan noch nicht einmal das Nötigste leisten können. Und das werden immer mehr. Nicole Ndongala zeigt den Lagerraum, in dem sich Kartoffelsäcke und Packungen mit Tomatensoße stapeln. In normalen Zeiten kommen Bedürftige vorbei, um sich Lebensmittel abzuholen. Doch wegen der Ausgangssperre können sie das derzeit nicht. Deswegen bringen Schüler wie Solle jetzt die Care-Pakete zu den Familien, auch an Wochenenden.
Wir laden die Autos voll. Jedes beliefert 2-3 Familien. Wir rufen die Leute an, sie kommen vor die Tür und nehmen die Sachen entgegen. Die Menschen sind sehr dankbar. Ihre Lage ist sehr schlecht.
Solle und ihre Freunde haben gerade viel Zeit, denn die Schule ist geschlossen. Ihre bunten Atemschutzmasken sind aus afrikanischen Stoffen genäht. Das Geschenk einer Kollegin von Nicole. Sie tragen sie stolz wie eine Uniform. Auch Brunhilde Riegert trägt eine. Die Rentnerin hat am Morgen mehrere Supermärkte durchkämmt, um die Preise für Windeln zu vergleichen. Wo sie am billigsten waren, hat sie zugeschlagen. Auch sie packt mit an. Und auch sie hat ihre Freunde dazu animiert, zu helfen.
Manche kaufen ein und ich hole nur die Taschen ab. Manche geben mir Geld, sie haben keine Zeit. Und dann frage ich jeden Morgen, Nicole, was brauchst du heute gerade? Welches Produkt? Und dann kaufe ich genau gezielt die Produkte ein, die die Familien brauchen.
Die Afrikaner seien auf solche privaten Initiativen angewiesen, so der Musiker Nyawasek. Wir Migranten fühlen uns alleingelassen, sagt er. Alleingelassen etwa von der Regierung des Senegal. Dabei verdankt das Land seinen Söhnen und Töchtern im Ausland ziemlich viel.
Februar, das sagt der Überweisungsbeleg. Da hat Tidiane Contés Bruder das letzte Mal Geld geschickt. Conté, ein 56-jähriger Vater aus Senegals Hauptstadt Dakar, ist auf die Hilfe seines Bruders angewiesen. Er selbst ist arbeitslos. Sein Bruder arbeitet in Spanien als Landarbeiter, erzählt er der französischen Nachrichtenagentur AFP.
Er ist derjenige, der uns mit dem Alltäglichen versorgt. Wasserrechnung, das macht er. Elektrizität, Schulsachen für die Kinder. Und sogar wenn die Kinder krank werden, ist er derjenige, den ich für Hilfe anrufe. Aber jetzt ist das alles blockiert.
Milch, Kekse für die Kinder, Fisch oder Fleisch, das kann sich seine Familie jetzt nicht mehr leisten, sagt er. Ähnlich geht es Fatouza. Die 28-Jährige ist Hausfrau aus Thiès, im Landesinneren, circa eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt. Ihr Mann arbeitet in Barcelona, erzählt sie der ARD. Seit die Pandemie Spanien erfasst hat, ist er arbeitslos. Das Restaurant, in dem er gearbeitet hat, hat geschlossen. Durch die Ausgangssperre war er in seinem Zimmer blockiert. Er hat gut 2 Monate nichts mehr geschickt, obwohl er die Familie ernährt. Mit den schwierigen Verhältnissen hier im Land zählen ich und seine Eltern eigentlich auf ihn. Diese Veränderung hat auch Bassirou Touré bemerkt. Er besitzt einen Shop in Dakar, in dem man sich das Geld auszahlen lassen kann, das die Angehörigen in Europa schicken. Hier kommt eigentlich fast täglich Kundschaft vorbei. Eigentlich.
Wir haben hier keine Überweisungen mehr, auch keine, die aus dem Ausland kommen. Manchmal muss ich ungedeckte Überweisungen sogar stornieren, die eigentlich schon getätigt wurden.
Von sogenannten Rücküberweisungen der Diaspora hängen im Senegal tausende Haushalte ab. Auch wenn der westafrikanische Staat zu einem der stabilsten der Region gehört, leben hier rund 40% der Menschen von weniger als 1,75 Euro pro Tag. Viele halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Durch die Corona-Maßnahmen sind etliche dieser Jobs weggefallen. Umso nötiger wird die Unterstützung der Diaspora gebraucht, erklärt Babacar Ba. Er ist in Senegals Regierung für Auslandssenegalesen zuständig.
2019 hat die afrikanische Diaspora laut der Weltbank ungefähr 85,2 Milliarden US-Dollar auf den Kontinent geschickt. Das meiste geht nach Nigeria, Ägypten, Marokko, Ghana, Kenia und Senegal. Im Senegal machen sie rund 2,5 Milliarden US-Dollar aus. Das sind 10,5% unseres Bruttoinlandsprodukts. Damit trägt die Diaspora auch zur Armutsbekämpfung bei.
Der Löwenanteil dieser Überweisungen kommt aus Spanien, Frankreich, Italien. Alles Länder, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind. Und damit auch die dort lebenden Migranten, die Geld schicken könnten. Senegals Finanzministerium geht davon aus, dass die Rücküberweisungen 2020 deshalb um gut 30% schrumpfen könnten. Das stellt vor allem viele einkommensschwachen Haushalte im Senegal vor große Probleme. Wie den von Tidiane Conté, dessen Bruder in Spanien lebt.
Ich wünsche mir, dass wir einen Impfstoff finden. Und wenn nicht, dass die Ausgangssperren in Europa zumindest gelockert werden, damit mein Bruder arbeiten kann. Er ist der Brotverdiener in der Familie. Alles, was wir hier haben, verdanken wir ihm. Trinken, essen, das ist alles er.
Senegals Regierung hat angekündigt, rund 20 Millionen Euro während der Pandemie als Hilfe für Migranten, die im Ausland arbeiten, zur Verfügung zu stellen. Aus Europa hört man, viele haben davon bis heute nichts gesehen.
Corona und das Problem der Rücküberweisungen. Dunja Sadaki und Marc Dugge berichteten.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Zwar beginnen die Industrieländer, die Corona-bedingten Verbote und Einschränkungen des öffentlichen Lebens langsam zu lockern. In vielen Entwicklungsländern ist das wahre Ausmaß von Covid-19 noch gar nicht abzusehen. Auch nicht in Bangladesch. Zwar hat das Land mit dem Abschluss des muslimischen Fastenmonats Ramadan die Moscheen für Gläubige wieder geöffnet. Doch die Gesundheit der Menschen ist in einem der ärmsten Länder Südostasiens auf vielfache Weise bedroht. Hilfsorganisationen befürchten in Bangladesch durch die Corona-Pandemie eine humanitäre Katastrophe. Die meisten Textilfabriken, die für Modemarken weltweit produzieren, sind geschlossen worden. Und die hygienischen Verhältnisse in den Flüchtlingslagern sind erschütternd. Und als wäre das alles noch nicht genug, wurde das Land kürzlich auch noch von einem Zyklon heimgesucht. Bernd Muschburowska berichtet.
Rund 1 Million Rohingya leben seit knapp 3 Jahren in den Lagern in Cox's Bazar und Kuta Palong im Süden von Bangladesch, nachdem sie aus dem benachbarten Myanmar vertrieben wurden, beziehungsweise vor der Gewalt der Soldaten von dort geflohen waren. Seit Wochen warnen Hilfsorganisationen vor erhöhten Infektionsrisiken für die Rohingya. Anfang April hatten die Behörden den gesamten Bezirk von der Außenwelt abgesperrt. Dies habe möglicherweise dazu beigetragen, dass bislang noch nicht viele Corona-Fälle in den Flüchtlingslagern registriert wurden, so Shamin Jahan von Save the Children.
Cox's Bazar, southern part of Bangladesh, it was under lockdown for.
Cox's Bazar ist seit Monaten abgeriegelt und die Behörden haben das sehr strikt überwacht. Nur Mitarbeiter von Hilfsorganisationen durften rein und raus, um den Menschen Essen und andere Hilfsgüter zu bringen. Deshalb glaube ich nicht, dass es viel mehr Fälle gibt, obwohl man das vermuten kann.
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, und andere Hilfsorganisationen verteilen Seife und Desinfektionsmittel. Über Radiospots, Videos, Poster und Flugblätter wird den Flüchtlingen seit Wochen erklärt, wie sich das Virus ausbreitet und wie sie sich schützen können. Golfurai Begum, eine junge Rohingya-Frau, die auf die Ausgabe von Hilfsgütern im Lager Kuta Palong wartete.
Die Hilfsorganisationen haben uns erklärt, dass Husten und Halsschmerzen Anzeichen für das Coronavirus sein können. Sie sagten, wir sollen zu niemandem ins Zelt gehen und uns von allen Leuten fernhalten, mindestens 2 Meter. Wir sollen Menschenansammlungen meiden und uns immer die Hände waschen.
Die Rohingya-Flüchtlingslager sind nicht die einzigen Elendsviertel in Bangladesch. Auch in den Slums der Hauptstadt Dhaka breitet sich das Coronavirus aus. Auch dort leben viel zu viele Menschen unter erbärmlichen Bedingungen, auf engstem Raum. Abstand und Hygieneempfehlungen einzuhalten sei eigentlich unmöglich, so Mohammed Shahajan, der Imam der Moschee in dem Elendsviertel.
Die Menschen leben hier auf sehr engem Raum. 5 bis 7 Leute in einem kleinen Zimmer. Es sind sehr arme Leute, die können sich nicht um das Coronavirus kümmern, wenn sie nicht mal was zu essen haben. Noch gibt es keine Corona-Fälle hier in dem Viertel, aber das kann sehr schnell passieren. Diese Gefahr ist groß.
In den Slums leben vor allem Tagelöhner mit ihren Familien, Männer und Frauen, die nur dann Geld für Essen haben, wenn sie Arbeit finden. Seit dem Stillstand des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft sind sie auf Hilfe angewiesen. Sie wisse nicht mehr weiter, klagte Sonja Begum.
Wir leben hier in diesem Slum und trotz dieses Coronavirus ist noch niemand gekommen, um uns zu untersuchen. Wir bekommen keine Hilfe, obwohl wir hier unter solchen Bedingungen leben und wirklich in Gefahr sind, uns anzustecken.
An den Essensausgabestellen der Hilfsorganisationen drängen sich die Bedürftigen. Moklesur Rahman, ein Bettler, hat sich gerade seine Ration abgeholt.
Niemand kümmert sich um uns, niemand hilft den Armen. Manche geben uns was zu essen, ein bisschen Reis und Linsen, das ist alles.
Mohammed Yashim ist Rikscha-Fahrer und kutschiert normalerweise Kunden durch die Straßen der Millionenstadt. Mit den paar Taka, die er dabei verdient, ernährt er seine Familie.
Ich habe 4 Töchter und wir haben nichts mehr zu essen. Wir sind hungrig, deshalb bin ich heute mit meiner Rikscha losgefahren, um ein bisschen was zu verdienen, damit ich meiner Familie was zu essen kaufen kann. Doch die Polizei hat meine Rikscha konfisziert. Was soll ich denn jetzt machen?
Auch für die Pferdekutschenfahrer von Dhaka gilt der Lockdown. Die Touristen, die Ali Ashgar normalerweise durch die Altstadt von Dhaka fährt, sind weg. Ohne Einnahmen fehle nicht nur Geld für den Lebensunterhalt seiner Familie, klagt er. Auch die Pferde müssten versorgt werden.
Wegen des Coronavirus dürfen wir mit unseren Kutschen nicht mehr raus. Normalerweise fahren wir Touristen rum, manchmal werden wir für Hochzeiten gebucht, für Werbeaufnahmen oder Filmproduktionen. Aber jetzt steht alles still. Unsere Tiere sterben fast vor Hunger, genau wie wir. Wir können nur noch zu Allah beten, dass wir bald wieder fahren dürfen.
Die Regierung müsse sich vor allem um die Slumbewohner kümmern, sagte Safrullah Chaudhuri vom Ganoshastaya Kendro Hospital, einem Krankenhaus für Arme in Dhaka.
Why in Bangladesh the police have been so much affected?
Warum gibt es wohl bei der Polizei so viele Corona-Fälle? Weil die durch die Slums gehen und es dort so viele Infizierte gibt, die keine Symptome haben. Die Regierung sollte in den Slums mehr Corona-Tests durchführen und die positiven Fälle isolieren. Andernfalls wird es sehr schlimm werden.
Otherwise the situation will be extremely bad. We all have to be aware of that.
Bei der Polizei in Dhaka gab es Medienberichten zufolge tatsächlich auffallend viele Infektionen. Anfang Mai seien rund 1200 Polizisten im Polizeikrankenhaus unter Behandlung gewesen, hieß es. Ebenso viele zu Hause unter Quarantäne und weitere 1000 in einer Isolierstation. Der erste Corona-Fall in Bangladesch ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO am 8. März registriert worden. Inzwischen seien alle größeren Bezirke mit mehr als 170.000 Einwohnern betroffen. Bangladesch gilt als eines der am dichtesten besiedelten Länder in Südasien und ist deshalb durch die Corona-Pandemie besonders stark gefährdet. Der weltweite wirtschaftliche Stillstand brachte auch die Textilindustrie in eine Krise. Anfang April stornierten internationale Modeketten ihre Aufträge bei den Zulieferern. Wie die Tageszeitung Daily Star berichtete, sind die Textilexporte von Bangladesch allein in der ersten Aprilwoche um mehr als 77% eingebrochen. Bis heute haben viele Textilarbeiterinnen und Arbeiter ihr Geld noch nicht bekommen. Trotz Corona-Ausgangssperre gingen sie Mitte Mai auf die Straße, um zu protestieren.
Unseren Lohn für März haben wir in 3 Raten bekommen, für April noch gar nichts. Und jetzt haben sie unsere Fabriken auf unbestimmte Zeit geschlossen. Deswegen protestieren wir. Wenn sie die Fabrik schließen, dann müssen sie doch wenigstens die ausstehenden Löhne zahlen.
Bangladesch ist wie kaum ein anderes Land von der Textilindustrie abhängig. In den rund 4000 Textilfabriken, Nähereien und Strickereien arbeiten etwa 4 Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen. Bereits Mitte April klagte die Präsidentin des Verbandes der Textilhersteller und Exporteure von Bangladesch, BGMEA, Rubana Hook, dass Bestellungen von mehr als 900 Millionen Kleidungsstücken storniert worden seien. Sie wandte sich in einer Videobotschaft, die im Internet verbreitet wurde, an die Auftraggeber, die Produktion nicht vollkommen einzustellen.
I'm going to appeal to your good senses, so that you kindly take all your current goods, which are under production.
Ich flehe Sie an, all Ihre Produkte, die bereits fertig sind oder noch in Arbeit, zu den vereinbarten Preisen abzunehmen. Und für die Textilien, die schon in Auftrag gegeben wurden, aber noch nicht produziert werden, brauchen wir dringend wenigstens den Teil, der als Lohn für die Beschäftigten vorgesehen ist. Wenn wir die Produktion in den nächsten 3 Monaten ganz einstellen, stehen über 4 Millionen Textilarbeiterinnen buchstäblich auf der Straße. Und dieses soziale Chaos können wir uns einfach nicht leisten.
Durch die Corona-Pandemie stehen in den meisten Textilfabriken von Bangladesch die Nähmaschinen still, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Der wirtschaftliche Schaden sei kaum absehbar, klagte Mohammed Hatem, der Vizepräsident des Verbandes der Strickwarenproduzenten von Bangladesch.
Die Firmen leiden darunter und die Arbeiterinnen haben Existenzprobleme. Sie haben Angst, wann sie wohl das nächste Mal Lohn bekommen. Wir versuchen zusammen mit der Regierung eine Lösung zu finden, damit wir alle wieder auf die Beine kommen.
Obwohl sich das Coronavirus auch in Bangladesch weiter ausbreitet, haben einige Textilfabriken die Arbeit wieder aufgenommen. Rund 500 Produzenten in Dhaka und Chittagong haben von der Regierung eine Sondergenehmigung bekommen. Arbeiterinnen mit Atemschutzmasken nähten Kleidungsstücke für Modefirmen wie Zara, H&M oder Gap. Imtas Ahmed Mateen, der Generaldirektor der All Muslim Garment Factory in der Hauptstadt von Bangladesch.
Nach einem wochenlangen Lockdown haben wir heute wieder aufgemacht. Vielleicht können wir unsere Verluste aus den letzten Wochen wieder reinholen. Unsere Geschäftspartner und Importeure unterstützen uns. Wir hoffen, dass auch bald wieder Lieferungen rausgehen können.
Die Regierung in Bangladesch hatte die Textilfabriken und Zulieferunternehmen angewiesen, die Löhne der Arbeiterinnen trotz der Ausgangssperre weiter zu bezahlen. Die Fabrikbesitzer hätten das nicht leisten können, sagte die Präsidentin des Verbandes, der Textilhersteller und Exporteure von Bangladesch, Rubana Hook. 3 Milliarden US-Dollar habe die Branche in den letzten Wochen verloren, weil Aufträge aus dem Westen storniert oder zeitweise aufgehoben wurden. Es habe keine andere Wahl gegeben, als die Fabriken wieder zu öffnen. Viele der Textilarbeiterinnen und Arbeiter sind zwar froh, dass die Produktion wieder losgeht, doch die Sorge vor dem Coronavirus ist allgegenwärtig. Masumbilla, der nach seiner Schicht in der Textilfabrik auf dem Weg nach Hause war.
Alle Regierungseinrichtungen sind noch geschlossen wegen des Coronavirus und wir beginnen wieder mit der Arbeit. Warum? Wir sitzen zu Hunderten in der Halle und bekommen keine Schutzkleidung. Fühlen die sich überhaupt nicht verantwortlich für uns? Zählt unser Leben denn gar nichts? Sind wir keine Menschen?
Der Kampf gegen Corona in Bangladesch wird jetzt überlagert von den Aufräumarbeiten nach dem Zyklon Amphan. Wegen der unterbrochenen Telefon- und Internetverbindungen sind noch längst nicht alle Zahlen über Tote, Verletzte und Sachschäden bekannt. Nach Einschätzung von Hilfsorganisationen hat der Zyklon zwar massive Sachschäden verursacht, jedoch verhältnismäßig wenige Todesopfer gefordert. Die Katastrophenvorsorge in Bangladesch und im benachbarten Indien sei in den vergangenen Jahren deutlich verbessert worden, hieß es. Erschreckend sei aber, dass die Stärke und die Häufigkeit tropischer Wirbelstürme aufgrund des Klimawandels und der Erwärmung der Meere von Jahr zu Jahr zunehme.
In einigen Industrieländern werden die Corona-bedingten Verbote und Einschränkungen des öffentlichen Lebens langsam wieder gelockert. In Bangladesch hingegen ist das Ausmaß von Covid-19 noch gar nicht abzusehen. Unser Korrespondent Bernd Muschborowska hat berichtet. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Liane Stahl.